Ja, es geht um dieses Thema, das Kreuz, die Achse des Glaubens. Man kann bei einem fahrbaren Untersatz auf manches verzichten. Heute sind ja die Autos so wunderbar mit Computertechnik ausgerüstet, mit allem Schnickschnack, was man so haben kann. Aber man könnte auf vieles verzichten, beim Velo sogar auch oder Motorrad. Aber wenn man auf eins nicht verzichten kann, bei jedem fahrbaren Untersatz, das ist die Achse. Wenn die Achse fehlt, dann können Sie machen, was Sie wollen und so viel Technik haben, wie Sie wollen, dann stehen Sie einfach still. Und das Kreuz ist die Achse des Glaubens. Und wenn man etwas angreifen will, dass es nicht mehr weitergehen kann, dann zielt man auf die Achse ab. Dann möchte man diese Achse zerstören. Und das war von Anfang an das Bemühen des Bösen. Menschen, die das Evangelium ablehnten, die es bekämpften, die getrieben waren von einer Macht des Bösen. Und wir lesen hier bei Paulus im Kolosserbrief, warum das Kreuz die Achse des Glaubens ist. Und ich möchte heute Morgen drei Gedanken aus diesem Abschnitt mit euch teilen. Lasst uns mal diesen Bibeltext lesen. Auch euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er, Christus, mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Hier bringt Paulus das Kreuzesgeschehen auf den Punkt. Es ist wie ein Höhepunkt über das Erlösungswerk von Jesus, das hier zum Ausdruck gebracht wird in ganz, ganz vielen Ausführungen, die wir noch anschauen. Wir sehen schon im ersten Korintherbrief, wo Paulus davon spricht, wie das Kreuz umkämpft war, da lesen wir, wie er sagt, er predigt Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Juden ein Skandal, ein unbegreifliche Gemeinheit, etwas, was Skandalon steht da, das Wort, und den Nationen eine Torheit, eine Dummheit. Also wenn man etwas in dieser Götterwelt, die es damals gab, mit diesen kräftigen Figuren, die da in der Vorstellung der Menschen waren, mit dem Kreuz kommt, das war so absolut unpassend. Das war so ein Gegenstück von dem, was man kannte, von diesen kräftigen Göttern und Halbgöttern. Was soll das Kreuz darin? Damit konnte man wirklich nun niemand begeistern. Und deswegen wurde es von Anfang an angegriffen. Und Gott hat dieses Zeichen, hat diese Wahrheit, diese historische Ereignis genommen, um den größten Sieg zu proklamieren. Ist eigentlich auch ein Zeichen von der Kraft Gottes, dass er das Verachtetste und Kleinste und von Menschen absolut Undenkbare genommen hat, um es auf den Leuchter zu stellen, um damit eigentlich den Feind zu zeigen, wie mächtig er ist, dass er durch das Kreuz das tun kann. Und deswegen wurde es von Anfang an angegriffen. Aber nicht nur damals, auch heute ist das so. Wir wissen, dass das Evangelium sehr stark angegriffen ist. Ich habe das hier im 1. Korintherbrief Kapitel 1, aber das ist auch im Kolosserbrief so ein großes Thema. Und unser Text, den wir da haben heute, steht im Zusammenhang mit einer Ausführung über die Angriffe auf die Gemeinde. Und dieser Abschnitt beginnt in Vers 8. Und da heißt es: Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und den leeren Betrug nach den Überlieferungen der Menschen. Pass auf, lasst euch nicht einfangen. Lasst diese Achse des Glaubens nicht wegnehmen. Denn, sagt er dann, ihr seid zur Fülle gebracht in Christus. Und dann kommt er zum Höhepunkt, Vers 14 und Vers 15, wo er dann spricht von diesem Kreuz. Und dann fährt er in Vers 16 weiter mit der Gedanke: So richte euch nun niemand, ob es Gesetz ist, Vers 16, oder ob es irgendwelche Leute sind, sie sagen, sie haben in Demut und Beugung vor den Engeln Visionen gesehen. Also weder diese schwärmerische Seite noch die gesetzliche Seite. Niemand kann euch richten, wenn das Kreuz, wenn die Achse in der Mitte steht. Damals ein großer Angriff, heute auch noch. Wir wissen, dass in der liberalen Theologie das Kreuz sehr angegriffen wird. Aber ich erlebte vor einem Jahr, circa genau ein Jahr, auch einen solchen Angriff. Ich predigte in einer Freikirche hier in der Region und nach den ersten Minuten lief einer raus und ich merkte, der musste nicht aufs WC, der hat sich geärgert. Also fortlaufenden Erfolg bei der Predigt, das kennen wir. Und er kam dann nachher wieder zurück zum Apero und ich kannte den Mann und ich fragte ihn sowieso: Habe ich dich geärgert mit meiner Predigt? Und dann sagt er: Ja, ich habe ihn verärgert. Aber ich habe gesagt: Du hast ja gar nicht wirklich zugehört. Es waren nur ein paar Minuten, da bist du schon rausgelaufen. Ja, aber ich weiß schon, was da kommt. Das ist in den evangelikalen Freikirchen immer das Gleiche. Und dann kam ein ganzer Schwall von Vorwürfen. Naja, ich habe dann einfach mal, war mal still. Und er hat gesagt: Ja, sowieso, er und seine Frau, sie sind ja gar nicht wohl in der Gemeinde und sie wollen mal schreiben, was sie eigentlich glauben. Und dann bekam ich auch so ein Abschrift mit 19 Punkten der Kritik an der Gemeinde und an den Evangelikalen. Und die leitet so ein: Im Laufe der letzten 2 Jahre haben wir uns mit verschiedenen Büchern auseinandergesetzt, die unseren Glauben in verschiedenen Aspekten verändert haben. Also es gibt ja alle mögliche Literatur, manches sollte in den Giftschrank und Sie haben wahrscheinlich aus diesem Schrank einiges gelesen. Und der erste Punkt, das ist ja nun von einer Freikirche, evangelikale Freikirche in unserer Gemeinde, wo Menschen als Mitarbeiter tätig waren, und schreiben Folgendes. Erster Punkt, die Bedeutung des Kreuzes. Da schreiben er und seine Frau: Wir glauben nicht länger an eine Transaktionstheorie, also die Stellvertretung von Jesus für uns. Unserer Meinung nach ist Jesus nicht von Gott ans Kreuz geschlagen worden für unsere Sünden. Dafür wäre das Kreuz gar nicht nötig gewesen. Gott hat auch ohne den Tod von Jesus Sünden vergeben. Das hat er auch immer wieder gemacht im Alten Testament und auch Jesus hat Sünden vergeben, bevor er überhaupt gestorben ist. Das Bild eines Gottes, der ein Menschenopfer und Blutvergießen verlangt, stimmt nicht mit dem liebenden Gott überein, wie ihn Jesus aufzeigt im Neuen Testament. Na, das war mal starker Tobak, oder? Das kommt aus evangelikalen Kreisen heute. Das war vor einem Jahr. Und das hat mich ziemlich beschäftigt und die Gemeinde, wo ich war und die Leitung dieser Gemeinde auch. Und sie haben natürlich mit diesen Menschen Gespräche führen müssen und die Menschen sind aus der Gemeinde gegangen. Sie sind aber jetzt in einer anderen Freikirche in der Region Basel und predigen dort. Ich will das nur aufzeigen, um deutlich zu machen, auch heute, auch in unseren Kreisen ist diese Wahrheit, dass Christus für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist, nicht mehr selbstverständliches Glaubensgut. Es wird teilweise angegriffen. Wir haben also einen Angriff auf das Kreuz, der von außen kommt, der aus der liberalen Ecke kommt, aber die teilweise auch aus der evangelikalen Welt schon auftaucht, wo Zweifel entstehen. Wo Menschen Unterschiede machen, hat das Jesus gesagt, steht das in der Bergpredigt oder hat das nur Paulus gesagt? Und dann gewichtet man und man merkt, wir verlassen ein Stück weit das Fundament. Darum heute Morgen dieses Thema und die Frage, warum ist das Kreuzesgeschehen so zentral? Dazu habe ich drei Punkte heute Morgen. Der erste Punkt ist, neues Leben gibt es nur auf Grundlage der Vergebung. Das steht hier in dem Vers 13, wo der Gedanke eingeleitet wird. Ich lese ihn nochmal. Auch euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in den Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm. Wie hat er uns lebendig gemacht? Wie hat er uns zum neuen Leben geführt? So steht es, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Also wenn das nicht geschehen wäre, gäbe es auch kein neues Leben für dich und für mich. Hier ist es ganz eindeutig klar. Man kann, wie Paulus es hier ausführt, so sagen, wir waren wie im Land des Todes, tot in den Vergehungen, in unsere Schuld. Und über dieses, aus diesem Land heraus, man kann sich das vorstellen wie ein Land, wo alles ist tot, alle sind dem Tod geweiht und es gibt ein anderes Land, da ist alles voll Leben, da ist alles voll Leben. Und zwischen diese beiden Länder gibt es eine tiefe Kluft. Und wir müssen auf die andere Seite, auf die göttliche Seite, auf die Seite des Lebens. Aber wir sind im Land des Todes. Und im Land des Todes, führt eigentlich Paulus mal so aus, gibt es nur eine Brücke. Und die Brücke ist nicht die 10 Gebote. Es ist gut, wenn man die 10 Gebote kennt. Die kennen viele Menschen, die auch Christus eigentlich nicht nachfolgen. Sie kennen die 10 Gebote und meinen, dann ist es doch gut, ich bin doch ein anständiger Mensch. Und wenn sie sterben, werden sie fast immer in den Himmel hineingepredigt. Und sie kennen die Psalmen, den Psalm 23 und noch andere auswendig aufsagen. Und sie haben vielleicht sogar den Schöpfungsglauben und lehnen die Evolutionstheorie ab. Das ist alles gut. Sie kennen sogar die Bergpredigt von der Liebe Jesu. Aber das ist nicht die Brücke auf die andere Seite. Die einzige Brücke auf die andere Seite ist, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Und das geschieht durch das Kreuz. Das wird dann nachher erklärt, Vers 14 und 15. Und wenn wir darauf verzichten, dann nehmen wir die Menschen die Möglichkeit zum neuen Leben weg. Und das ist doch gemein. Wenn man einen Menschen zum Leben wecken könnte und man nimmt ihm diese Möglichkeit weg, indem man das Kreuz rausnimmt, indem man diese Brücke abbricht. Und man spricht nur noch irgendwie von religiösen, schönen Dingen. Das ist die Gefahr und darum ist das Kreuz so wesentlich. Es ist die Grundlage zum neuen Leben. Nur so kommen wir auf die andere Seite. Selbst für Jesus hätte es ohne Kreuz keine Auferstehung geben können. Für uns ist es nicht anders. Das Kreuz, können wir sagen, ist der Geburtskanal zum neuen Leben. Ohne Kreuz töten wir das Evangelium ab. Dann wird es eine schöne Geschichte. Dann wird es ein religiöses Gut. Aber dann hat es keine Kraft mehr, diese Botschaft. Denn die Kraft kommt aus der Vergebung durch die Erlösung von Jesus. Ohne Kraft der Vergebung und des neuen Lebens. Dann bleibt das Alte. Aber im Neuen kann nichts Altes Platz haben. Im Himmel gibt es nichts Altes. Im Himmel gibt es nichts Sündiges. Das heißt, wenn du in dieses Land eingehen willst, muss es ohne Schuld sein, muss es ohne Sünde sein, muss es absolut rein sein. Und darum steht hier auch, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Und das geschieht nicht dann, wenn wir sterben und wenn wir dann vor dem Thron Gottes sichtbar hintreten. Das geschieht schon heute. Ja, seht, hier wird das gesagt im Hebräer Kapitel 10, Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Achten Sie auf die Zeitform hier in diesem Vers. Es steht nicht da, mit einem Opfer wird er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen machen. Das steht nicht da. Das ist passiert, Leute, durch das Kreuz. Und das ist in deinem Leben, wenn du Christus angenommen hast, als der, der für dich am Kreuz gestorben ist, heute schon war. Du bist vollkommen in Christus. Und dann sagen wir einander, ja, niemand ist vollkommen. Was ist das für ein Unsinn? Wir sind vollkommen. Ja, äußerlich noch nicht, ich sterbe auch mal, das ist klar. Aber innerlich ist das schon wahr. Innerlich sind wir schon jetzt in diesem Land. Innerlich haben wir jetzt schon teil. Innerlich ist schon gar nichts mehr an uns auszusetzen. Das sagt die Bibel, das sagt nicht ich. Ich zitiere nur, was die Bibel sagt. Und wenn wir das Kreuz jetzt wegnehmen, was nehmen wir den Menschen weg? Wir nehmen ihnen die ganze Hoffnung weg. Vollkommen gemacht. Ist das nicht herrlich, das zu wissen? Wie wunderbar. Und darum, wenn wir den Text anschauen, sehen wir, wie die Achse 8 Speichen hat. 8 Speichen. Und diese 8 Speichen, die habe ich mal so gelb angestrichen hier. Er hat, Christus hat, erstens, wir zählen sie mal auf, Christus hat uns lebendig gemacht, erstens. Erste Speicher. Zweitens, alle Vergehungen vergeben, den Schuldschein gegen uns gelöscht, aus unserer Mitte fortgeschafft, ans Kreuz genagelt, die Mächte völlig entwaffnet, sie öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph über sie gehalten. Warum sagt er das in 8 verschiedenen Variationen? Weil das so absolut wichtig und unaufgehbar ist für ihn. Darum. Und deswegen ist es für uns so wichtig, an diese Dinge festzuhalten. Das ist das Erste. Also der erste Punkt, warum ist das Kreuz so wichtig? Weil wir nur durch die Vergebung, durch das Kreuz neues Leben empfangen können. Zweiter Punkt. Das Kreuz von Christus ist deshalb so wichtig, weil die Anklageschrift, ich habe es mal so genannt, in unsere Personalakte, der auch bei Gott da ist, unwirksam wird. Ja. Die Anklageschrift wird unwirksam. In Vers 14, der nächste Vers, werden wieder 3 Aussagen gebraucht, um deutlich zu machen, dieser Schuldschein, diese Anklageschrift unseres Lebens, die ist nicht unwahr. Da können wir nicht sagen, das stimmt nicht. Das stimmt alles, was da drin steht. Die Bibel sagt sogar, jedes unnütze Wort. Mensch, das wird eine dicke Akte sein, oder? Haben Sie schon mal ein unnützes Wort gesprochen? Na, wahrscheinlich nicht. Ja? Ja, komm. Also, eine ganz dicke Akte. Und da steht, er hat diese, ich nenne das jetzt mal dicke Akte, gegen uns gelöscht. Den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Ja, das ist herrlich. Jeder Mensch hat eine Anklageschrift in seinem Leben. Und manchmal sagen wir von Menschen, ja, der hat eine dicke Haut, dem macht das nichts. Ich bin nicht so sicher, ob das stimmt. Manche meinen auch, ich habe eine dicke Haut. Wenn sie mit meiner Frau reden, dann wissen sie, dass es gar nicht stimmt. Aber manchmal meint man das.
Und dann kann man ruhig ein bisschen an den Karren fahren. Und dann gibt es so eine Anklageschrift in unserem Leben. Und wenn die Anklageschrift nicht stimmt, weil wir wissen, das ist nicht wahr, dann haben wir vielleicht auch psychisch die Kraft zu sagen, stimmt nicht. Aber manchmal ist die Anklageschrift auch wahr, wirklich tiefgründig wahr. Du bist, und man muss sagen, ja, es stimmt. Und wisst ihr, was die schwerste Anklageschrift ist? Das ist die, die aus dem eigenen Herzen kommt. Und ein Mensch einen Vorwurf macht. Und diese Anklageschrift kann so desaströs sein, kann so schrecklich, tödlich sein. Mein Sohn ist ja jetzt Assistenzarzt in der Kinderklinik. Und sie hatten eine 15-jährige junge Frau. So verzweifelt vom Leben, angeklagt vom Leben, was nicht alles war. Und sie nahm sich das Leben, sie konnte sie nicht mehr retten. Das ist ein Beispiel, wo man nun mal das ein bisschen näher erlebt. Aber das geschieht heute in unzähligen Fällen in unserem Land der Schweiz. Eine Anklageschrift. Und wie könnte diese Menschen Hilfe bekommen, wenn wir ihnen nicht nur psychische Hilfe geben würden? Ja, das ist ja gar nicht so und das stimmt doch nicht und er hatte nur das wegen dem und dem gesagt und du bist doch auch und du kannst doch auch. Das ist alles gut, Leute, aber das ist zu wenig. Das ist nicht das Evangelium. Das sind psychische Hilfen, die mögen richtig sein, das ist eine gewisse Therapie, die einen Menschen stärken kann in seiner Persönlichkeit. Aber das Wahre, das Eigentliche, was uns hilft, ist die Botschaft des Kreuzes, dass die Anklageschrift wirkungslos ist. Weil Jesus diese Anklageschrift auf sich genommen hat in deinem Leben. Selbst die Anklageschrift, die wahr ist. So bin ich, ja. So ein schwieriger Typ. Meine Frau hat mich trotzdem geheiratet, ist doch toll. Ne? Das ist die Liebe. Aber diese Anklageschrift, das kann uns so Mühe machen. Und du willst dich dagegen wehren. Und ist dir vielleicht von Kind auf immer gesagt worden, was du alles falsch machst und was dein Bruder so viel besser kann und was der andere Junge, der so gute Noten nach Hause gebracht hat, auch noch viel besser macht und überhaupt ein viel besserer Sohn ist, als dass du es bist. Und das stimmt alles. Und du kriegst Mühe mit dir selbst, mit deinen Eltern, mit deinen Mitschülern oder was auch immer. Aber das hilft dir nicht weiter. Du musst einen Platz haben für diese Anklageschrift. Du brauchst ein anderes Wort in dein Leben, in dein Herz hinein. Ja, sie wird unwirksam durch das Kreuz, diese Anklageschrift. Sie ist ausgelöscht, sie ist fortgeschafft, sie ist ans Kreuz genagelt. Er hat es wieder dreimal gesagt. Wahrscheinlich, weil Paulus das auch selbst gebraucht hat, der so viel Schuld auf sich geladen hatte, als er die Christen noch verfolgte. Ja, wie herrlich, was hier steht. Seht, das kann so befreiend sein. Paulus hat es in einem anderen Wort so gesagt. Er hat gesagt, Christus ist des Gesetzes Ende. Telos, ne? Griechische Wort. Ende. Ziel. Da geht es nicht mehr weiter. Was immer aufgeführt wird an Anforderungen, an Anklagen, an Fehlern, was es auch immer sei, Christus ist des Gesetzes Ende. Da ist Schluss. Da kann nichts mehr kommen. Zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Ja, das Gesetz und die Moral, die stellen sich gegen uns. Das ist eine Bedrohung. Die Moral ist der schlimmste Feind des Evangeliums. Moral ist nicht hilfreich. Es gibt Moralisten und die meinen, die seien die guten Christen. Die sagen mal, was wahr und was falsch ist. Und die Welt ist voller Moralisten. Natürlich stimmt das alles mit dem Klima, aber die Leute laufen manchmal wirklich als Moralisten herum. Zu sagen, was wir alles falsch machen. Und man muss sagen, ja, du hast recht. Aber das hilft mir überhaupt nicht. Das Gesetz ist eine Bedrohung und gesetzliche Menschen sind eine Bedrohung, sind keine Hilfe. Sie meinen, das muss man so sagen. Ja. Dann sag's mal so, wie viele Menschen hast du damit geholfen? Nein, dem Gesetz muss einem entgegengestellt werden und der heißt der Emmanuel. Den hat Gott geschickt. Der Gott mit uns, der für uns spricht, nicht gegen uns spricht, der nicht uns anklagt, sondern uns freispricht, der unsere Anklageschrift auf sich nimmt und für uns spricht in unsere Gerichtssache. Das ist Evangelium. Und wenn du dem Menschen etwas sagen willst, dann erkläre ihm, wie das ist. Das hilft ihm, denn das ist von Gott gesprochen. Das ist mehr als Psychologie. Das ist Gottes Wort. Das ist so herrlich. Er, der Fürsprecher bei der Anklage. Du bist mein. Wie bei Petrus. Petrus, der so von sich überzeugt war. Und dann wurde er angeklagt. So sehr. Ich bin ein Versager. Ich habe das Schlimmste gemacht, denn im entscheidenden Moment habe ich meinen Herrn verleugnet. Habe gesagt, dass ich ihn nicht kenne, habe ihn verflucht. Wie schrecklich. Und Jesus wusste das schon. Und er sagte vorher zu diesem Simon Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Er war in einem Netz. Die Anklage hat ihm selbst fertig gemacht. Er wusste nicht mehr weiter. Und auch als Christus auferstanden war, ist der Petrus nicht gleich zu ihm hin und sagt, Jesus, vergib mir, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Zweimal kam Jesus unter den Jüngern und Petrus hat nichts unternommen, bis Christus selbst gekommen ist und ihn gefragt hat, ihn gestellt hat in Liebe, um diese Anklageschrift seines Lebens zu beseitigen. Das war der Antrieb Jesu. Er wollte dem Petrus helfen. Er wollte nicht, dass dieser Petrus unter dieser Anklage kaputt geht und dann für die Verbreitung des Evangeliums unbrauchbar wird. Er hat einen Plan mit dem Petrus. Er hat für ihn gebetet. Und das Gebet ist auch für uns, nicht nur für Petrus. Hier in dem nächsten Vers. Daher kann Jesus die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, heute, 2019, um sich für sie zu verwenden, so wie er sich für Petrus verwandt hat, betet er auch für dich. Gegen diese Anklageschrift spricht er mit seinem Wort der Liebe. Auf seine Fürsprache sind wir alle angewiesen. Das Gesetz ist eine Bedrohung für mich. Und so empfinden Menschen, die im Gesetz gefangen sind. Mit dem Einzug Jesu gibt es einen neuen Geist. Die Bibel nicht mehr einen knechtischen Geist, sondern einen kindlichen Geist, wodurch wir rufen, Abba, lieber Vater. Nicht mehr ein Anklageschrift, sondern ein Liebesbrief. Das ist ein Unterschied. Welchen Brief hast du gerne? Einen vom Gericht, wo du eingeladen bist? Oder einen von deinen geliebten Partnern. Das ist der Unterschied. Ja, das ist das Zweite. Und nun kommt noch das Dritte. Die Bedeutung des Kreuzes. Die Proklamation des Sieges. Vers 15. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Und sie öffentlich zur Schau gestellt, in ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Es ist eine Proklamation. Wenn Paulus, ich habe vorher diesen Vers eingeblendet, schreibt Wir predigen Christus den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Dann steht da ein Wort für predigen. Es gibt ja im Griechischen für predigen verschiedene Worte. Und das Wort, was da steht, Kyrysse, das bedeutet herolden, ausrufen. Der König ist da, der König hat was zu sagen. Und das machen wir mit dem Kreuz. Wir proklamieren einen Sieg über all die bösen Mächte. Und darum müssen wir das Kreuz hineinstellen in unsere Situation. Und vielleicht hast du eine schwierige Situation. Es könnte dir zum Beispiel helfen, manchmal hilft eine gewisse Aktion. Du schreibst mal all diese verschiedenen schwierigen Sachen auf ein DIN A4-Blatt, immer mit einem Stichwort. Mein Arbeitsplatz und die Kollegen, die mich mobben, legst du auf den Boden. Dann schreibst du, mein Herz, das immer so schwer und immer das Negative sieht. Und dann hast du so, und dann legst du all diese Blätter auf den Boden und siehst diese ganze Anklage deines Lebens. Und dann nimmst du das Kreuz, wenn du so hast, vielleicht von der Wand, und dann legst du das hinein. So. Da muss das Kreuz sein. In deinem Leben. Das ist, was dir hilft. Natürlich darfst du dich selber auch ein bisschen am Riemen reißen, das ist klar. Aber das Entscheidende spricht dir Gott zu im Evangelium. Und wenn du das aufnimmst, dann kommt eine andere Kraft, die aus diesem Kreuz und aus dieser Auferstehung kommt, in dein Herz hinein und fängt an, dich, deine Umgebung, dein Umfeld zu verändern, zu segnen. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Das ist herrlich. Das ist Proklamation. Proklamation des Sieges. Die Anklageschriften, die der Feind vorbringt, die sind für Gott wie entwertete Geldscheine. Damit kann er nichts kaufen. So, wenn du entwertete Geldscheine hast, da vor dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, gab es so eine Entwertung vom Geld und dann hat man drüber gedruckt 10.000 und dann 100.000 und dann 1 Million und für ein Brot ein paar Millionen musste man zahlen. Alles entwertet, du kannst draufschreiben, was du willst, Satan. Hat sie aus der Mitte fortgeschafft, heißt in Vers 14. Aus der Mitte fortgeschafft, ans Kreuz genagelt. Sie sind wirkungslos geworden und das proklamieren. Die Fluchschrift, das heißt, die Bibel nennt das eigentlich so, die Schrift mit dem Verdammungsurteil drauf. Das wurde ans Kreuz genagelt. Der Tobias hat vorher den Bibeltext vorgelesen vom Evangelium. Und dann hat er gelesen, wie über das Kreuz bei Jesus diese Tafel angebracht wurde mit der Anklage. So hat man das bei den Gekreuzigten gemacht. Stand drauf, was für Mörder sie waren oder was. Und bei Jesus dann, König der Juden. Und die Gegner waren nicht einverstanden. Die sind dann extra zum Pilatus, wir haben es gehört, und haben gesagt, nein, das, so ist es nicht. Es ist so, er hat das behauptet. Ja. Aber Pilatus hat gesagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Also, dieser Schuldschein, diese Anklageschrift steht über den Gekreuzigten. Darum wird er jetzt gekreuzigt. Das war für jeden lesbar. Und das, was über dein Leben steht, wo ist das hingebracht worden? Ne? Wo ist das hingebracht? Der Schuldschein gegen uns, nicht gegen Jesus, ist gelöscht. Der in Satzungen bestehen, also all die Folgen, die gegen uns war, hat er aus der Mitte fortgeschafft und ihn ans Kreuz genagelt. Und das Kreuz ist die Hinrichtungsstätte. Da können wir auch sagen, diese Anklageschrift ist in den Tod gebracht, ist hingerichtet worden. Die Anklageschrift ist tot. Kann nichts mehr sagen. Glaub es doch. Das steht hier. 8-mal habe ich ausgeführt, wird das betont. Wieso denkst du, dass das nicht für dich gilt? Sollte Paulus 8-mal etwas Falsches sagen, das gilt für dich, mein Lieber. Nimm das auf in deinem Herzen und sag Gott, danke. Die Anklageschrift meines Lebens, selbst wenn sie wahr ist, ist nicht mehr gültig. Sie ist tot. Sie ist ans Kreuz. Sie ist nicht mehr in mein Herz. Sie muss dort weg. Sie ist aus der Mitte weggeschafft. Sie ist ans Kreuz. Am Kreuz Christi. Ach, wie können wir uns freuen, dass das stimmt. Aus der Mitte fortgeschafft. Die Fluchschrift mit dem Verdammungsurteil hat sich verwandelt in Segen. Das ist ein Bibelwort. Ich predige hier nicht meine Gedanken, sondern das, was die Schrift sagt. Und sie sagt Folgendes. Christus hat uns losgekauft, ich sage es mal so, von dem Verdammungsurteil des Gesetzes. Über mein Leben steht, dick, hart. Ja, stimmt. Und da wäre nicht nur so ein kleines Schildchen. Da müsste man etwas Größeres hin. Indem er den Fluch, das Verdammungsurteil für uns getragen hat. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit, warum? Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Dann wandelt sich diese Schrift in eine Segensschrift, weil Jesus für dich gestorben ist und auferstanden. Und dann strömt diese Vergebung und dieses neue Leben in dein Leben hinein. Und du bist ein Teil davon. Und dieses Ereignis, dass der Fluchschrift sich in Segen verwandelt, ist im Alten Testament vorgeschattet. In ein Ereignis, was das Volk Israel machte, als es gerade ausgezogen war aus Ägypten und nun waren sie in der Wüste ohne Wasser und dann sahen sie Wasser, waren begeistert. Oh, Wasser! Und das Wasser war bitter, Mara. Sie konnten es nicht trinken. Und da lesen wir, da schrie Mose zum Herrn, hat nicht nur so leise für sich gebetet, da schrie Mose zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins, ich habe das jetzt eingefügt, ungenießbare, bittere Wasser und das Wasser wurde süß. Die Bitterkeit der Anklage braucht ein Kreuz, das musst du hineinstellen, du bist verletzt. Und nun nimmst du das Kreuz und kommst mit diesem Kreuz in die Anklage, in das Nein über dein Leben. Und Gott sagt, ja, es ist gut, es ist in Ordnung. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Du musst nicht unter diese Anklage kaputt gehen. Der Bitterkeit wird verwandelt, so wie das damals passierte. Ja, das Kreuz ist nicht mehr bitter, nicht Skandal und Ärgernis, sondern Segensspender des Lebens. Es ist ans Kreuz. Die Anklage ist getötet, all die Anforderungen und ich darf leben. Und alle diese Mächte, die uns hier in Vers 15 beschrieben werden, die müssen uns nicht mehr Angst machen. Sie sind völlig entwaffnet. Also sie haben keine Tötungsgewalt mehr. Sie sind entwaffnet. Sie sind öffentlich zur Schau gestellt. Gott hat einen Triumph daraus gemacht. Du bist in einem Triumphzug mit dem Kreuz. Und egal, was der Böse sagt, du hältst ihm dieses Kreuz entgegen. Du hältst ihm diese Wahrheit, dass einer für dich gestorben ist und alles vergeben ist, entgegen. Und dann muss er weichen. Paulus sagt, dass wir mit diesem Schild des Glaubens alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können. Seht, ich schließe meine Predigt und ich habe hier zwei Schilder für euch gebastelt. Und zwar, das sind ja kleine Schilder, ne? Aber meistens läuft man da mit großen Schildern. Und das Schild, was die meisten Menschen herumtragen, ist das Schild der Anklage. Das kann man innerlich tragen. Und diese Anklage, wir können auch sagen, diese Kritik, also ein bisschen allgemeiner gesprochen, macht mich fertig. Aber man kann sagen, die Anklage macht mich fertig, aber die Anklage kannst du auch gegen andere richten. Die Anklage macht dich fertig. Oder wenn ich an diese Schrift von dem Ehepaar denke, der so Mühe hatte mit der Gemeinde und den Evangelikalen, Dann kann man sagen, die Anklage macht die Gemeinde fertig. Es gibt Menschen, die wollen die Gemeinde fertig machen. Es gibt auch Brüder, die machen andere Brüder fertig. Die Anklage macht fertig und damit laufen wir ständig durch die Straßen. Das sind die Schilder, die die Menschen heute hochhalten. Und die meinen, das ist wichtig, man muss ja kritisch sein. Ich kenne ja alle diese Argumente. Das ist, hat eine gewisse Wahrheit, aber darum geht es hier nicht. Wir Christen sind nicht beauftragt, in solch einen Demonstrationszug mitzulaufen und alles zu kritisieren, was nicht gut ist. Das braucht die Welt nicht. Sie weiß, was nicht gut ist. Wollen wir jetzt auch noch anfangen? Ja, du hast recht, ist alles nicht gut und der Bundesrat ist auch nichts und EU ist nichts und Trump ist nichts und ja, das weiß ich, was das alles nichts ist. Das hilft niemand was. Und trotzdem machen wir mit und laufen so. Die Anklage macht fertig. Aber das ist nicht unser Auftrag. Wir haben eine Proklamation mit einer anderen Wahrheit. Und darum habe ich noch ein zweites Schild gemacht, habt ihr schon gedacht, gell? Ein zweites Schild, das steht dem entgegen. Seht ihr, das ist genau das Gegenteil. Christi Kreuz macht die Anklage fertig. Also, jetzt könnte ich mal diese Schilder verteilen. Wo wollen Sie laufen? Wollen Sie mit denen laufen oder wollen Sie mit denen laufen? Hä? Christus nachfolgen, das heißt, die Anklage ist getötet. Kritik, ja, okay. Aber die letzte Anklage darf ich ruhig abgeben, muss mich nicht fertig machen. Auch wenn etwas Wahres gesagt wird, darf ich das ein Stück weit akzeptieren, darf daraus lernen, aber es darf mich nicht verdammen, es macht mich nicht fertig, denn ich lebe aus dem Evangelium und nicht bei der Gnade von meinem Chef und meinen Kollegen oder was auch immer. Ich folge Jesus nach. Das ist, was die Menschen brauchen. Sie sind ja so belastet. Wir sind in einer Welt voller Moralisten. Ich gehe ja ab und zu oder eigentlich regelmäßig zum FCB. Ich habe so eine Jahreskarte. Gell? Ich bin umgeben von Moralisten. Vor allen Dingen, wenn etwas geschieht, was gegen einen FCB-Spieler passiert. Faul, faul! Gelbe Karte! Alles Moralisten. Kommt die Anklageschrift hochgehoben. So ist unsere Welt. Moralistisch. Aber das Evangelium kennen sie nicht. Leute, macht nicht mit. Macht nicht mit. Die Menschen brauchen nicht eine bessere Moral. Sie brauchen ein Evangelium. Und dann kommt natürlich daraus hervor ein neues Leben. Was verändert. Also wollen wir hier marschieren, oder? Gehen Sie mit, wenn wir so marschieren? Das ist die Nachfolge. Dazu sind wir aufgefordert. Und das sagt die Bibel auch. So, letzter Vers. Paulus sagt es. So auch ihr, wie wollt ihr leben? Haltet euch der Sünde für tot, ans Kreuz. Gott aber lebend in Christus Jesus, denn die Sünde, und ich habe hinzugeschrieben und die Anklage, wird nicht über euch herrschen. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade. Amen? Amen. Ja, ein paar haben es bestätigt. Also.